Ja, einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die freundlichen Worte der Begrüßung. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, um etwas zu diesem Thema, das hier schon mehrfach jetzt genannt worden ist, etwas zu hören. Es war vor einer Universität, da stand ein großer Fahnenmast. Bloß es gab ein Problem, niemand wusste, wie hoch der Fahnenmast ist. Da hat man gesagt, diese Aufgabe übergeben wir am besten einem Physikprofessor zusammen mit einem Mathematikprofessor, die werden das schon irgendwie rauskriegen. Und so kamen diese Leute mit vielen Geräten, mit Computern, mit Messgeräten, um die Schattenlänge der Fahnenstange zu messen. Und sie waren schon den ganzen Vormittag dazu gange. Und dann kommt ein Professor für Englisch vorbei und er sagt, was macht ihr eigentlich hier den ganzen Vormittag? Naja, sagten die beiden, wir wollen die Höhe dieses Fahnenmastes ermitteln. Da geht er an den Mast heran, zieht den Bolzen raus, legt ihn hin, zieht aus der Tasche ein Bandmaß raus, geht einmal längs und sagt 18,7 Meter und geht wortlos davon. Da sagt der Mathematiker zu dem Physiker, das ist so richtig typisch Englischlehrer. Wir sollen die Höhe ermitteln und was macht der? Der gibt uns die Länge an. Wir wollen uns heute Abend nicht so sehr mit Fahnenmasten und die Messung der Länge von und der Höhe von Fahnenmasten beschäftigen, sondern es geht ganz zentral um den Menschen. Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Das sind Fragen, die uns zutiefst bewegen und die auch nur der Mensch mit sich trägt durch dieses Leben. Irgendwann müssen wir die Frage für uns selbst einmal beantworten. Was wir heute weithin hören, ist so, dass man sagt, das Ganze ist durch Evolution entstanden und dann irgendwann verschwindet der Mensch wieder von der Bildfläche. Und das wird weithin kolportiert und es wird oft gedankenlos hingenommen. Aber wir sind denkende Menschen und wir wollen das alles genauer wissen und wollen wissen, ob das wirklich stimmt. Und so werden wir heute etwas ausführlicher uns mit der Frage beschäftigen. Man kann dieses Thema auch heute Abend vielleicht so nennen, was Darwin noch nicht wissen konnte. Was wir heute Abend tun werden, habe ich hier in 8 Punkten einmal dargestellt, sodass wir ungefähr immer wissen, wo wir gerade sind bezüglich des Vortrages. Wir werden uns zunächst Systeme mit Information ansehen. Das liegt zunächst daran, dass ich selbst Informatiker bin. Darum werde ich sehr viel über Information sagen. Aber wir werden sehen, dass das ein Begriff ist, der sehr wichtig ist zum Verständnis dieser Welt. Dann werden wir definieren, was ist das eigentlich, Information. Im Punkt 3 werden wir uns dann biologischer Systeme ansehen und prüfen, was dort Information ist. Und dann kommt etwas ganz Neuartiges auf Sie zu, nämlich die Naturgesetze der Information. Dann werden wir im Punkt 5 sehr weitreichende Schlussfolgerungen ziehen. Wir werden dann die Frage stellen, was ist eigentlich der Tod? In der Evolution gibt es dazu eine bestimmte Lösung. Ich werde bis dahin immer sehr viel vom Sender reden, der Sender der Information. Und wir wollen dann nachher im Punkt 7 die Antwort geben, wer dieser Sender ist. Und im Punkt 8 geht es um einen ganz wichtigen Punkt, um die Bestimmung des Menschen. Oder anders gesagt, die Frage, wohin gehen wir einmal, wenn wir sterben? Also Sie sehen, wir haben uns ein sehr weites Programm vorgenommen. Es wird sehr viel gesagt werden, teils wissenschaftlich, teils auch anderer Art. Aber ich hoffe, dass alles verständlich wird und dass wir das alle gut rüberkommen kriegen. Wenn ich so in Ihre Gesichter sehe, dann sehe ich, alle sind noch frisch und munter. Da können wir uns ordentlich was vornehmen. Wenn man die Frage stellt, woher kommt das Leben, woher kommt der Mensch, da werden viele die Antwort geben, naja, Darwin hat ja darüber etwas gesagt, aber das ist nun schon sehr lange her, als dieses Buch herauskam, die Entstehung der Arten. Wir müssen das heute neu prüfen, weil wir völlig neue Informationen haben. Wenn es um die Frage der Herkunft des Menschen geht, gibt es eigentlich nur zwei Antworten. Entweder, wie das der Karikaturist hier links im Bild dargestellt hat, dass wir aus einer langen Ahnengalerie aus dem Tierreich stammen, die irgendwann auch mal über die Affen hinwegging, mal irgendwo bei einer Urzelle oder am Möb oder was auch immer gegangen ist. Oder aber die andere Version, es gab am Anfang ein erstes Menschenpaar. Was stimmt nun? Worauf können wir uns verlassen? Das wird die Frage sein heute Abend. Und wir werden am Ende auch eine klare und eindeutige Antwort geben. Aber wir müssen sehr, sehr scharf und sehr genau mitdenken. Schauen wir uns erstmal die Evolution an. Da wird gesagt, durch Mutation und Selektion kann das alles entstanden sein. Dann kommt noch hinzu Isolation, lange Zeiten. Deswegen hören wir immer so viel von Millionen und Milliarden Jahren. Jacques Monod sprach von Zufall und Notwendigkeit. Und etwas, was man seltener hört, aber was unabdingbar ist im Rahmen der Evolution, ist der Tod. Ohne den Tod funktioniert das ganze System nicht. Definitionsgemäß kennt die Evolution keine Zielvorgabe und darum auch keinen Urheber. Das heißt, alles kommt nur aus der Materie. Die Materie ist da irgendwie so gewesen, hat so ein bisschen gebrodelt, gezischt, gekocht, was weiß ich alles. Und dann irgendwann kam der Hauch des Lebens ganz allein in die Materie hinein und dann entstand Leben. So wird es behauptet, gesehen hat das niemand, keiner weiß es genau. Aber die Hauptfaktoren sind Mutation und Selektion. Dazu kann man schon mal Folgendes sagen, Mutation ist keine Quelle neuer Informationen. Mutation ist etwas, was überhaupt erst wirken kann, wenn etwas vorhanden ist. Mutation kann nur an Vorhandenem angreifen. Also es muss überhaupt erstmal schon da sein, damit etwas mutieren kann. Also ein Argument für den Beginn kann es nicht sein. Auch Selektion ist es auch nicht. Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, Selektion ist, wenn ich in ein Sieb Erbsen und Bohnen schütte und dann anfange zu sieben, dann werden, wenn die Bohnen größer sind als die Erbsen, werden die Erbsen durchfallen und ich habe nachher im Sieb die Bohnen zurückliegend. Frage, ist durch diese Selektion, sind dadurch die Erbsen oder vielleicht die Bohnen entstanden? Doch wohl nicht. Wir haben nur aufgeteilt, was vorhanden war. Also wir sehen, Selektion ist auch kein Prozess, der was Neues schafft, sondern der etwas Vorhandenes aussortiert. Also damit sehen wir schon, die Hauptfaktoren, die von der Evolution genannt werden, funktionieren gar nicht. Sie tragen überhaupt nichts bei, um etwas Neues zu schaffen. Jetzt schauen wir uns einige Systeme an, die auf Information basieren. In dieser Welt, in der wir leben, haben wir drei große Bereiche: Materie, Information und Leben. Diese drei Bereiche unterscheiden sich wesentlich. Wann sind wir gut informiert über die einzelnen Bereiche? Wenn wir die Naturgesetze kennen. Die Naturgesetze der Materie lernen wir schon im Physik- und im Chemieunterricht in der Schule. Die Naturgesetze der Information sind neu und Sie werden sie heute kennenlernen. Bezüglich des Lebens gibt es auch Naturgesetze, aber alle Forschung hat bisher nur ein einziges Naturgesetz des Lebens hervorgebracht. Und das ist das Gesetz, das Louis Pasteur schon gefunden hat. Er hat gesagt, Leben kann nur aus Leben kommen. Und das ist auch unsere Erfahrung. Wir kennen keine Ausnahme und darum ist das ein Naturgesetz. Aber es gibt viel Forschungsarbeit, die es noch zu leisten ist, was Leben wirklich ist. Und vor allen Dingen die Naturgesetze des Lebens herauszufinden. Auf diesem Bild sehen wir eine Laufmaschine. Das ist eine Maschine, die sechs Beine hat und in der Lage ist, auf einer ebenen Fläche spazieren zu gehen und sogar eine Treppe hochlaufen kann, auch wieder rückwärts. Warum kann die Maschine das? Antwort, weil sie Beine hat. Aber das reicht nicht. Es ist hier noch ein Computer installiert und der Computer hat auf diesem Computer läuft ein Programm und dieses Programm steuert die Beine. Und dieses Programm, das nennen wir Information. Also ohne Information kann die Maschine nicht laufen. Jetzt haben wir schon etwas Wesentliches erkannt, dass Information ein sehr wesentliches Element ist im Ablauf der Prozesse, die wir in der Technik betreiben, aber wie werden wir noch sehen, bei allen Prozessen des Lebens. Und jetzt machen wir einmal ein Gedankenexperiment. Wir stellen dieses gesamte System, Computer plus Programm und alles, stellen wir auf eine hochgenaue Waage und wägen das gesamte System. Dann löschen wir das Programm auf dem Computer und wägen das Ganze noch einmal. Und jetzt meine Frage, nach dem Löschen des Programms, ist das Gesamtsystem leichter geworden? Ist es in der Masse mir leicht geblieben oder vielleicht sogar schwerer geworden? Was meinen wir? Gleich. Also ich kann nur eins sagen, Sie sind ganz hervorragende Informatiker. Wunderbar. War eine gute Antwort, die richtige Antwort. Wenn wir Information löschen, dann ändert sich die Masse des gesamten Systems überhaupt nicht. Und daraus können wir eine sehr wichtige Schlussfolgerung ziehen, die wir im Laufe des Abends noch sehr dringend benötigen werden, nämlich, dass Information eine nicht materielle Größe ist. Also keine Eigenschaft der Materie, ist also nicht an irgendeiner Weise der Materie zuzuschlagen. Jetzt schauen wir uns etwas so am menschlichen Körper an, eines der kompliziertesten Organe, die es überhaupt gibt, ja wohl das komplexeste Gebilde, das überhaupt bekannt ist, das ist unser Gehirn mit etwa 100 Milliarden Neuronen oder solchen Bauelementen. Das ist unvorstellbar kompliziert, die sind verschaltet mit vielen, vielen Tausend, Abertausend von Verknüpfungen. Und das Besondere unseres Gehirns ist, dass wir 10 hoch 18, das ist 1 Million mal 1 Million mal 1 Million Rechenoperationen in einer einzigen Sekunde ausführen können. Was machen wir eigentlich ständig? Rechnen wir ständig aus die 728. Wurzel aus 6.358.078? Oder was rechnen wir eigentlich? Und darauf will ich gleich auch eine Antwort geben. Hier sehen wir diese Nervenzelle, dieses Bauelement des Gehirns nochmal in vergrößerter Form. Auch dieses Gebilde ist schon für sich sehr komplex. Was wir heute wissen, und davon hatte Darwin keine Ahnung, unser Körper ist durchzogen durch Informationsleitungen. Allein die Länge der Nervenfasern im Gehirn beträgt aneinandergereiht 500.000 Kilometer. Und wenn wir die Nervenfasern außerhalb des Gehirns nochmal lesen, also die Verdrahtung, um es mal so auszudrücken, innerhalb unseres menschlichen Körpers, das sind 380.000 Kilometer, das ist ungefähr die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Unvorstellbar komplex ist die Verkabelung und da fließt ständig Information vom kleinen Zeh zum Gehirn und überall von allen Positionen des Körpers dort zum Gehirn hin. Und dort wird es verarbeitet. Unser Gehirn ist sehr komplex. Das sind etwa 100 Milliarden Schaltelemente. Entspricht etwa der Anzahl der Sterne in unserer Milchstraße. Wenn man den Schaltplan des Gehirns einmal aufzeichnen wollte und dabei zunächst mal nur die Verbindungsleitungen beschreiben wollte, dann würde man für ein einziges Neuron, also für ein Bauelement, etwa 40 Buchseiten dazu benötigen. Bei 100 Milliarden Neuronen kommen wir dann auf 4.000 Milliarden Seiten. Und jetzt umgerechnet, eine der größten Bibliotheken auf der Welt ist die große Kongressbibliothek in Washington. Die hat 20 Millionen Bände. Alleine um die Leitungen in unserem Gehirn zu beschreiben, brauchten wir eine Bibliothek, die noch 500 Mal größer ist als die Kongressbibliothek in Washington. Dann haben wir einen Eindruck von der Komplexität dieses Gehirns und das ist auch der Grund, warum wir bezüglich des Gehirns fast gar nichts wissen. Das Gehirn gehört zu den großen weißen Flächen der Unwissenheit auf der wissenschaftlichen Landkarte. Wir wissen fast gar nichts. Aber dieses Gehirn ist erforderlich, um alle Organe zu steuern, hier zum Beispiel die Niere, wo wir 1,2 Liter Blut pro Minute durchpumpen. Das sind 1,7 Kubikmeter pro Tag. Und dort werden pro Tag 180 Liter Ultrafiltrat hergestellt. Das wären 18 Eimer Primärurin. Wenn wir das zur Toilette tragen müssten, dann kämen wir von jenem Ort überhaupt nicht mehr weg und müssten andererseits gleich noch einen Schlauch einführen, um ständig diese Wassermenge wieder von oben nachzuführen. Aber das ist glücklicherweise nicht so, sondern es ist so komplex organisiert mit dieser ganzen Chemie, die dahinter steht, sodass also eine Rückgewinnung dort stattfindet und alle lebensnotwendigen Stoffe, Mineralien rückgewonnen werden. Ebenso 99% des Wassers werden zurückgewonnen. Das ist ein äußerst komplizierter Prozess, der auch wiederum durch das Gehirn gesteuert wird. Hier sehen wir das menschliche Herz, das 100.000 Mal pro Tag schlägt. In 70 Jahren wird so viel Blut gepumpt, dass wir das große Empire State Building in New York dann vollgepumpt hätten. Dieses Herz funktioniert ohne Wartungstechniker, reibungslos, 70 Jahre und mehr. Das ist gewaltig. So ein technisches Gerät gibt es nicht. Mit einer solchen langen Arbeits- und Wirkungsdauer. Hier etwas ganz Besonderes, was wir uns etwas genauer ansehen. Das sind die roten Blutkörperchen. In unserem Blut, wir haben 25 Billionen solcher U-Boote, die im Blut schwimmen. Die sind unvorstellbar klein. Wie wir hier sehen, haben eine Dicke von 2 Mikrometern und einen Durchmesser von 7,5 Mikrometer. Und sie können durch die feinsten Äderchen unseres Körpers hindurch transportiert werden. Diese Blutkörperchen haben eine ganz wichtige Funktion. Sie nehmen Sauerstoff in der Lunge auf, transportieren das in alle Bereiche des Körpers und dort wird dann CO2 aufgenommen, das wird zur Lunge zurücktransportiert, um es dort wieder dann auszuatmen. Und jetzt etwas sehr wichtig an dieser Verbindung, die dort das bewerkstelligt, das ist das Hämoglobinmolekül. Dieses Hämoglobinmolekül besteht aus 4 Kettenenden, wo wir die einzelnen Aminosäuren dran haben. Und jetzt muss man wissen, wenn man solch ein Molekül hat mit solchen langen Ketten, die bilden im Raum ein gewisses Knäuel, wie ein Wollknäuel. Aber die Form dieses Knäuels ist abhängig von den Aminosäuren, die in dieser Kette angeordnet sind. Je nachdem, welche Aminosäuren dort vorkommen, nimmt dieses Knäuel eine andere Form an. Und bei einer ganz bestimmten Form wird genau so viel Sauerstoff transportiert, wie gebraucht wird. Und jetzt das Interessante dabei, im Embryonalstadium bis zum 3. Monat wird ein ganz bestimmtes Hämoglobinmolekül gebraucht, das geeignet ist für diesen Sauerstoffbedarf während der ersten 3 Monate. Dann weiter in der Embryonalentwicklung reicht diese Verbindung nicht mehr aus und es muss eine neue Verbindung, eine neue chemische Verbindung hergestellt werden in den chemischen Fabriken, die in der Lage ist, dann den neuen Sauerstoffbedarf zu decken. Das ist eine neue Verbindung mit neuer Eigenschaft. Und dann kommt noch einmal eine Veränderung vor, kurz vor der Geburt wird die ganze Produktion umgestellt auf ein anderes Hämoglobin, das dann im Erwachsenenstadium gebraucht wird. Das sind unwahrscheinlich komplizierte Prozesse, die dort ablaufen. Zum richtigen Zeitpunkt muss die Umstellung der gesamten Produktion stattfinden. Und hier sehen wir schon sofort, hier kann nichts ausprobiert werden. Es muss ganz exakt die richtige Verbindung sein, damit die richtige Knäuelung stattfindet und damit der richtige Sauerstofftransport geschehen kann. Und daran können wir schon sehen, die Evolution kann sowas überhaupt nicht leisten. Hier kann man nicht etwas ausprobieren durch Mutation oder Selektion. Das wäre der absolut sichere Tod. Vergessen Sie jeglichen Gedanken bezüglich Evolution. Davon hat Darwin nichts gewusst. Alleine dieses Argument reicht aus, um diesen ganzen Müll von Evolution beiseite zu schieben. Man muss das so deutlich sagen, sonst würden wir wissenschaftlich etwas sagen, was überhaupt nicht zum Tatbestand passt, was wir heute wissen und beobachten. Ich werde aber noch weitere Argumente nennen, damit Sie vollständig von dem Evolutionsgedanken befreit werden. Das ist nämlich nötig. Und das werden wir uns heute Abend auch vornehmen. Also wir haben ein großes Ziel. Wir sehen hier so ein Bild aus der Zeit der Embryonalentwicklung. Hier ein Embryo nach 4 Wochen, 4,2 Millimeter lang. Hier läuft nichts, absolut nichts zufällig ab, sondern der gesamte Prozess ist informationsgesteuert. Wir sehen also, Information ist eine unvorstellbar wichtige Größe, die hier nötig ist, um das Ganze zu bewerkstelligen. Da taucht jetzt schon die Frage auf, wo kommt die Information her? Wer hat sich das ausgedacht? Es ist ja ganz klar, dass dieser Gedanke kommt. Jetzt schauen wir uns noch etwas zum Sehen und Hören, also unsere Sinne. Mein Sohn hat so ein paar Karikaturen gemacht, um jetzt zu zeigen, jetzt geht es um das Sehen. Der optische Nerv hat etwa 2 Millimeter Durchmesser. Und wir haben die Fähigkeit, mit unserem Auge Licht zu adaptieren. Wir können das Licht kleinster Sterne am nächtlichen Himmel wahrnehmen und bei grellem Sonnenlicht auf Gletschern das auch noch sehen. Das Ganze geschieht ohne Messbereichsumschaltung mit einem Faktor von 1:1 Billion. Die Verarbeitung des Bildes geschieht im Gehirn. Und wir haben die Fähigkeit, weil wir ja mit 2 Kameras arbeiten, mit 2 Augen, das werden unterschiedliche Bilder, und die müssen im Gehirn zusammengefügt werden zu einem Bild. Das kostet Rechenzeit. Und jetzt sehen wir schon, warum das Gehirn so ungeheuer schnell rechnen muss, um diese gesamte Bildverarbeitung ausführen zu können. Hier sehen wir ein Bild von der Augenlinse. Und wenn wir die genauer unter dem Mikroskop ansehen, da sehen wir, dass da tausende von Proteinschichten aufeinander gelagert sind, wie man es im Bild hier rechts sieht. Und jede Proteinschicht ist mit einem Nahtsystem verbunden, damit die Augenlinse elastisch ist. Und hier ist etwas erfunden, was noch keine optische Industrie je hat erfinden können, nämlich durch Formveränderung der Linse wird die Brennweite der Linse verstellt. Das hat noch keiner erfinden können. Das ist unvorstellbar genial. Jetzt kommen wir zum Hören. Auch das Hören von der Hörschwelle bis zur Schmerzschwelle haben wir einen Messbereich von 1:1 Billion. Wir zählen mal schnell durch, wie viele Ohren haben wir. 1, 2. Ich habe hier schon hingeschrieben, wir haben 6 Ohren. Warum 6 Ohren? Nun, der Schall kommt zunächst mal auf unser Trommelfell, wird weitergeleitet zum Gehirn. Eine 5000 Sekunden später läuft der Schall noch einmal rein, nämlich über die Ohrmuschel, und kommt dann für etwas ganz wenig verzögert nochmal aufs Trommelfell, sodass von jedem Ohr 2 Signale zum Gehirn gehen. Wenn wir 4 Punkte haben, dann können wir das 6-mal miteinander verbinden. Und das geschieht auch rechentechnisch im Gehirn. Es werden diese 6 Signale errechnet. Und aufgrund dieser Verrechnung der 6 Signale können wir sehr genau die Richtung angeben, woher der Schall kommt. Und wir können noch etwas, was kein technisches Gerät kann. Wir können nämlich, wenn eine Gruppe sich unterhält, können wir uns konzentrieren auf eine Person, was die gerade sagt, und das andere weitgehend unterdrücken. Das kann kein technisches Gerät, das können wir nur aufgrund dieser komplexen Konstruktion mit den 6 Ohren. Hier sehen wir das Innenohr, und es findet eine Umwandlung von mechanischen Schwingungen am Trommelfell nochmal statt in hydraulische Schwingungen, und die hydraulischen Schwingungen wirken im Innenohr. Und man kann es so sagen, dort ist ein Klavier installiert mit 24.000 Tasten. Und auf diesen 24.000 Tasten spielen nun die hydraulischen Schwingungen. Und sie erzeugen ein elektrisches Signal, sehr komplexer Art. Und dieses elektrische Signal wird zum Gehirn geleitet. Und dort wird das alles berechnet. Wir sehen, dieser ganze Hörvorgang ist unvorstellbar komplex. Und er funktioniert wunderbar, ein ganzes Leben lang. Jetzt sind wir sensibilisiert auf Information. Was ist nun eigentlich Information? Wir suchen eine Definition dafür. Es gibt viele Möglichkeiten, Information zu definieren. Wir aber suchen jene Definition, die es erlaubt, Naturgesetze zu formulieren. Also das Ziel ist, Naturgesetze über Information zu formulieren, damit wir dann weitreichende Schlussfolgerungen ziehen können. Nun, der amerikanische Mathematiker Norbert Wiener hat einmal gesagt, Information ist Information, weder Materie noch Energie. Er hat schon damals erkannt, dass Information weder Materie ist noch Energie. Was ist es dann? Das hat er uns leider nicht gesagt. Er hat gesagt, Information ist Information. Das hat er uns überlassen. Und darum habe ich mich viele Jahre mit dem Informationsbegriff beschäftigt und habe auch eine Definition gefunden, was Information denn ist. Zur Einübung mal eine Frage hier. Ist das wohl Information, was wir hier auf diesem Bild sehen? Ja, könnte sein, oder? Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das einfach nur ein Tapetenmuster, das die alten Ägypter mochten. Die haben da solche Eulen da gemalt an ihre Grabwände, fanden das recht lustig und sagten, das sieht schön aus. Und in der Tat war es so, dass viele Jahrhunderte das niemand lesen konnte. Man wusste überhaupt nicht, was das ist. Erst als man diesen Stein von Rosetta fand, wo es in drei Sprachen etwas geschrieben ist, nämlich in Griechisch, Demotisch und dann die Hieroglyphen, war es möglich, die Hieroglyphen zu dekodieren und dann konnte man die Meinung oder die Information verstehen. Heute weiß man, wie das geht und ein Programmierer hat ein Programm geschrieben und man gibt einen deutschen Text in einen Computer ein und der Computer druckt dann mit seinem Plotter dann die entsprechende Übersetzung ins Hieroglyphische aus. Also heute wissen wir, diese Hieroglyphen stellen wirklich Informationen dar. Eine Definition in den Wissenschaften muss sehr präzise und sehr klar sein. Sie muss exakt sein und eindeutig abgegrenzt sein, sodass nur die Dinge, die definiert sind, im Definitionsbereich liegen und alles andere wird ausgeschlossen. Wir haben das Problem mit solchen Begriffen wie Energie und Information, dass sie in der Umgangssprache auch verwendet werden, aber in der Umgangssprache gehen wir da ganz locker damit um und da kommt es auch nicht so genau, so präzise darauf an, was man meint. Wenn man aber über Energie spricht in der Physik, dann ist das Kraft mal Weg und das auch noch in Richtung des Weges, dort die Kraft dann gemessen. Und so müssen wir es mit der Information auch tun, den Begriff, den wir so häufig umgangssprachlich verwenden und das werden wir jetzt tun. Und auf diesem Bild sehen Sie jetzt die Definition für Information. Information hat 5 Ebenen, wie man hier sieht. Die unterste Ebene ist nicht so wichtig, die statistische. Dann kommt die Syntaxebene. Das ist, welche Zeichen werden verwendet und welche Grammatik verwendet die jeweilige Sprache. Semantik ist die Bedeutung. Pragmatik ist das, was wir vorhin ja auch gesehen haben bei der Laufmaschine, das ist eine Tat, sie führt etwas aus, das Laufen, und die Information bewirkt das Laufen. In der Embryonalentwicklung haben wir das Wachstum des Embryos, wird gesteuert durch Information, und dieses Wachstum, das ist eben die Handlung dabei. Und dann sehen wir, jede Information hat ein Ziel. Selbst wenn ich eine Postkarte schreibe aus dem Urlaub, verfolge ich ein Ziel, dass ich einem Freund mitteilen will, ob die Sonne dort scheint und wie groß die Kotelett sind oder irgendetwas. Ich verfolge immer ein Ziel mit der Weitergabe von Informationen. Und das ist die Apobetik. Und jetzt sehen wir schon, gar nicht so schwierig. Jetzt, wenn wir ein unbekanntes System haben, dann prüfen wir einfach, ob alle diese 5 Ebenen vorkommen. Wenn eine Ebene fehlt, dann ist das in unserem Sinne keine Information. Aber wenn all die Ebenen vorkommen, dann sind wir sicher, es ist Information. Also wir sehen, das ist gar nicht so schwer. Ich habe jetzt hier mal so ein paar verschiedene Bereiche genannt. Dieser Bereich A, dort sind alles Dinge drin, die Information darstellen, also ein Buch, eine Zeitung und so weiter. Aber ein Physiker, wenn der sich eine Schneeflocke ansieht, dann wird er umgangssprachlich sagen, ich informiere mich über diese Schneeflocke, wie sie aussieht. Das ist aber keine Information in unserem Sinne, wie wir es eben definiert haben, denn hier kommt kein Code vor und auch keine Grammatik. Also ist das außerhalb des Definitionsbereiches von Information. Wir sehen, das ist alles nicht so schwer, das kann man ganz leicht voneinander kriegen. Und dann wissen wir das. So, jetzt gehen wir zu den lebenden Systemen über und schauen uns Informationen in biologischen Systemen an. Heute wissen wir, erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, und davon hat Darwin überhaupt nichts gewusst, dass wir diese DNS-Moleküle haben, und dort kommen vier Buchstaben vor: Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Mit Hilfe dieser vier Buchstaben kann man alles ausdrücken, was an Informationen in den lebenden Systemen gebraucht wird. Mit Hilfe dieser vier Buchstaben wird beschrieben, wie ein Auge konstruiert werden muss. Da wird konstruiert, wie eine Hand arbeitet. Da wird das Ohr beschrieben mit allen Details, die da vorkommen. Und alle Proteine, die hergestellt werden im menschlichen Körper, werden mit Hilfe dieses Codesystems dargestellt. Das wissen wir erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Darwin war deswegen in diesem Punkt völlig unwissend und konnte diese Schlussfolgerung, die er gezogen hat, überhaupt nicht ziehen. Er hatte überhaupt keine wissenschaftliche Basis dafür. Wir sehen hier das DNS-Molekül von der Struktur noch einmal. Das ist eine Doppelwendel und dazwischen liegen dann diese Buchstaben. So, jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Wir wissen, was Information ist. Und jetzt werden wir uns anschauen, die Naturgesetze der Information. Und dann habe ich gleich eine gute Nachricht zu verbreiten. Die Naturgesetze sind sehr einfach. Alle Naturgesetze, auch die der Physik. Das Problem ist nur die Anwendung. Und darum studieren die Studenten so lange, nicht weil die Naturgesetze komplex sind, sondern die Anwendung ist kompliziert. Darum muss man Ingenieurwesen studieren, um die Naturgesetze dann anzuwenden. Also vier Naturgesetze gibt es, wobei wir noch wissen müssen, Naturgesetze, und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft aller Naturgesetze, sie kennen keine Ausnahme. Sie sind also immer anwendbar. Deswegen, bei jedem unbekannten System. Die Naturgesetze haben noch eine wunderbare Eigenschaft. Sie haben erlaubenden oder verbietenden Charakter. Also, wenn zum Beispiel eine große Firma Coca-Cola herstellt und die gesamte Coca-Cola-Produktion in die Donau schüttet, dann haben wir bald eine Coca-Cola-Donau. Dagegen hätte kein Naturgesetz etwas einzuwenden. Vielleicht der Bürgermeister von Linz, aber nicht ein Naturgesetz. Es gibt andere Dinge, wo ein Naturgesetz sagt, nein, das ist verboten, das gibt es nicht. Zum Beispiel hier, dass hier Wasser auf einer Rinne hochfließt, bergauf und dann als Wasserfall runterfällt und dann wieder erneut hochfließt. Das ist von einem Naturgesetz verboten, nämlich vom Energiesatz. Das funktioniert nicht. Das kann man nur als Grafik darstellen, mehr nicht. Alle physikalischen Einheiten können dargestellt werden mit Hilfe der 7 SI-Basiseinheiten. Information nicht. Und daher wissen wir ganz gewiss, Information ist eine nicht materielle Größe. Ja, das ist sehr wichtig. Jetzt kommen wir zum ersten Naturgesetz. Irgendetwas Materielles, wie zum Beispiel physikalische oder chemische Prozesse, kann nichts Nicht-Materielles hervorbringen. Also das haben wir jetzt schon gelernt. Materie kann also niemals aus sich selbst Informationen erzeugen, weil Information etwas Nicht-Materielles ist. Ganz einfach. Das geht nicht. Es ist nie beobachtet worden in der Welt. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Ich komme zum zweiten Naturgesetz. Information ist eine nicht materielle, sogar fundamentale Größe und nicht eine Eigenschaft der Materie. Das haben wir schon deutlich vorhin gesagt bei der Laufmaschine. Und jetzt der dritte Satz. Information kann nicht in statistischen Prozessen entstehen, also in Zufallsprozessen, wo man die Materie sich selbst überlässt, die kann man verbrennen, dann kann man kochen, das kann man sischen lassen und aufteilen und zersägen, alles kann man machen, dabei entsteht niemals Information. Nun, wenn Information nicht in statistischen Prozessen entstehen kann, wie dann? Doch immer wohl durch einen intelligenten Sender. Ich sage das erstmal ganz allgemein, durch einen intelligenten Sender. So entsteht Information. Das sind die vier Naturgesetze, mehr gibt es nicht, damit ist alles gesagt und jetzt können wir ja so richtig damit arbeiten. Und wir werden jetzt sehr weitreichende Schlussfolgerungen daraus ziehen. Noch ein abgeleiteter Satz aus dem vierten Naturgesetz. Jede Informationsübertragungskette kann zurückverfolgt werden bis zu einem intelligenten Sender. Viele von uns sind heute mit dem Auto hergekommen. Im Auto gibt es ein Autoradio und da kann man den Knopf einstellen und dann hört man die Nachrichten oder irgendwelche Informationen. Meine Frage ist, das Radio die Quelle der Information? Natürlich nicht. Es ist nur ein Gerät. Ist der Sendemast die Quelle der Information? Auch nicht. Sondern irgendwo am Anfang dieser Übertragungskette steht am Anfang ein Autor oder eine Autorin. Ich nenne das allgemein ein Sender. So funktioniert das also. Also, im Allgemeinen kann man den Sender nicht sehen. Wenn wir in eine Bibliothek gehen, wo tausende von Büchern sind, dann werden wir normalerweise keinen Autor sehen, sondern nur die Bücher. Aber niemand würde doch sagen, weil dort kein Autor zu sehen ist, gibt es keinen Autor zu den Büchern. Das wäre ja schizophren, sowas zu sagen. Sagt auch keiner. So, jetzt sind wir schon an dem Punkt angelangt, wo wir jetzt unsere Schlussfolgerungen ziehen. Das heißt, wir ziehen jetzt die Konsequenzen aus dem, was wir jetzt in einem Schnellkurs so gut gelernt haben. Also, jetzt kommt die erste Schlussfolgerung. Nummer 1. Weil der DNS-Code, den wir in allen Lebensformen finden, eindeutig innerhalb des Definitionsbereiches von Information liegt, können wir schließen, es muss einen Sender geben. Also wir haben die DNS-Moleküle in allen Lebewesen untersucht, stellen fest, das ist wirklich Information, damit ist alles kodiert. Da Information nicht von alleine entstehen kann, ist ein Sender dazu erforderlich, der sich das ausgedacht hat. Okay? Die Materie kann das nicht. Das heißt also, auf diese Weise haben wir eine sehr verbreitete Idee unserer Tage wissenschaftlich widerlegt. Das ist der Atheismus. Richard Dawkins hat ein Buch geschrieben, 500 Seiten, und macht Propaganda für den Atheismus. Das kann er einstampfen. Es ist wissenschaftlich falsch, von vorne bis hin. Weil er ausgeht von Atheismus und will das propagieren. Und das kann man nicht philosophisch durch langes Reden widerlegen, sondern mit Hilfe von Naturgesetzen. Wir haben den Atheismus widerlegt mit Hilfe von Naturgesetzen. Das ist falsch. Wenn jemand sagt, es gibt keinen Gott, dann ist das ein grundlegender, radikaler Irrtum. Es muss einen Sender geben. Gut, jetzt kommen wir schon zur zweiten Schlussfolgerung. Weil die Dichte und Komplexität der an den DNS entschlüsselten Informationen billionenfach größer ist als alle unsere gegenwärtige Technologie, können wir schließen, der Sender muss höchst intelligent sein. Wenn ein Sender in der Lage ist, ein Ohr zu programmieren, das kann kein Mensch, das kann kein Arzt, das kann kein Informatiker, niemand kann das. Aber es ist vorhanden, wir sehen es. Es ist programmiert worden. Also muss doch der, der es programmiert hat, viel, viel intelligenter sein als wir. Wenn dieses Programm existiert und es funktioniert und es arbeitet. Als ich an einer Universität über dieses Thema sprach und an diesem Punkt angelangt war, meldet sich eine pfiffige Studentin. Und sie sagt, ich weiß, was Sie sagen wollen. Sie wollen doch sagen, wenn Sie da ständig von einem Sender reden, Sie wollen doch sagen, dass es einen Gott gibt. Ich sage, herzlichen Glückwunsch, das haben Sie prima rausgekriegt. Ich musste das gar nicht sagen, das haben Sie selber schon jetzt rausgefunden. Ist doch wunderbar, wenn Sie so gut mitdenken. Und dann sagt sie, Moment mal, sagt sie, das ist noch nicht meine eigentliche Frage, die kommt jetzt. Wer hat diesen Gott informiert, dass er sowas programmieren kann. Woher weiß er das? Eine gute Frage, oder? War doch genial. Die hat da mitgedacht. Die hat sich gedacht, ich gehe hier an der Universität, vielleicht hat sie Informatik studiert und lerne, wie man programmiert. Und da ist ein Professor, der das besser kann und der bringt mir das bei. Und daher kann ich das. Und sagt sie genauso, in gleicher Konsequenz, wer hat nun diesen Gott informiert? Da habe ich ihr so gesagt, manchmal muss man schnell einen Einfall haben. Dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, es gibt noch einen zweiten Gott. Und der zweite Gott ist klüger als Gott. Und dieser zweite Gott hat den Gott, der es gemacht hat, informiert. Und daher kann er das. Und wir jetzt merken, wenn etwas passiert, ich nenne ihn mal den Übergott, den noch klügeren Gott. Wer hat denn den informiert? Die Frage kommt ja auch gleich. Kein Problem, fügen wir noch einen dritten Gott dazu. Einen Übergott. Und dieser Übergott ist noch klüger als der Übergott und der Gott, der das gemacht hat. Und dann hat der informiert, okay? Aber jetzt, das geht ja jetzt weiter. Jetzt kommt ja die Frage, wer hat denn diesen Übergott informiert? Und wir merken schon, was passiert. Diese Reihe von Göttern wächst jetzt an ins Unendliche. Immer muss noch ein Gott drüber, noch ein Gott drüber. Und jeder Gott ist immer klüger noch als der vorhergehende, hat mehr Information. Und wenn wir das unendlich oft tun, immer noch einen draufsetzen, was kann man dann von dem Letzten sagen, obwohl man mathematisch das nicht so ausdrücken darf, aber ich tue es mal so, um das verständlich zu machen. Was können wir von dem letzten Gott dieser Reihe sagen? Nun, der muss unendlich intelligent sein. Der muss alle Informationen haben. Alles. Der muss alles wissen, ohne Ausnahme. Der muss wissen, was jede Zelle meines Körpers im Augenblick tut. Der muss wissen, was jedes Atom im Innern der Sonne tut. Der muss alles wissen. Der muss mein ganzes Leben kennen, alles, was in meinem Leben abgelaufen ist. Und das von allen Menschen. Und von allen Atomen im ganzen Weltall. Es gibt nichts, was der nicht weiß. Und das nennen wir allwissend. Also der Letzte dieser Reihe, der muss allwissend sein. Alles muss er wissen. Auch zukünftige Dinge, alles. Es gibt keine Frage, die er nicht beantworten kann, weil er unendlich intelligent ist. Dann stimmt diese ganze Chose, die Antwort. Aber, jetzt kommt ein Aber. In der Wissenschaft, wenn wir zwei Modelle haben, die gleichwertig sind, entscheiden wir uns immer für das einfachere, aber es muss gleichwertig sein. Es wird immer die einfachere Variante gewählt. Und wie wäre jetzt hier ein Modell, das gleichwertig ist, aber einfacher? Nun, wenn wir sagen, es gibt überhaupt nur einen Gott, aber dann muss dieser eine Gott unendlich intelligent sein. Der muss alle Informationen haben, der muss also allwissend sein. Okay? Wunderbar, haben wir viel erreicht. Wir haben also durch die Information, die in den Zellen steht, in den DNS-Molekülen, herausgefunden, mit Hilfe unserer Naturgesetze, dass ein Gott sein muss, der allwissend ist. Muss. Darüber gibt es gar nichts zu diskutieren. Das ist per Naturgesetz, haben wir das gefunden. Das wissen wir jetzt schon mal. Das ist sehr viel. Wir haben also gesagt, es muss einen Gott geben und wir wissen jetzt auch noch weiterhin, dass er allwissend sein muss. Und jetzt kommt noch etwas, was wir auch schließen können durch Überlegung. Diese Sätze wenden wir jetzt an, die wir gefunden haben, weil er alles wissen muss, was heute war, was gestern war, was vor 1000 Jahren war, was in alle Ewigkeit zurückliegen war, muss er ja auch wissen. Er muss auch die Zukunft kennen, was in 10 Jahren sein wird, in 100 Jahren, in alle Ewigkeit. Muss er auch wissen. Aus diesem Grunde muss er über alle Ewigkeit existieren und das heißt, er muss ewig sein. Das können wir auch daraus schließen. Also dieser Gott, der allwissend ist, muss auch gleichzeitig ewig sein. Haben wir auch herausgefunden. Nur durch Anwendung der Naturgesetze der Information. Wunderbar. Weiter geht's. Jetzt kommen wir zur dritten Schlussfolgerung. Weil Information eine fundamentale, nicht materielle Größe ist, die nicht von einem materiellen Prozess stammen kann, der Mensch aber in der Lage ist, Information zu erzeugen, können wir schließen, Der Mensch muss eine nicht materielle Komponente haben. Das heißt, unser Menschsein besteht nicht nur aus dem Körper, der Materie ist, sondern es muss noch etwas anderes existieren, woher die Information kommt. Ja? Wir müssen noch etwas haben. Wir nennen das Seele oder Geist. Das ist etwas nicht materielles. Jetzt wollen wir mal überlegen. Ich habe hier einen Kugelschreiber und ich kann mit diesem Kugelschreiber Informationen schreiben. Wenn ich jetzt ein Stück Papier hätte, könnte ich irgendwas draufschreiben. Das wäre Information. Ist dieser Kugelschreiber die Quelle der Information? Nein. Aber was ist der Kugelschreiber? Ein gutes Werkzeug. Denn ohne Kugelschreiber, mit dem Fingernagel, wird das nicht so gut gehen. Also ist besser, so einen Kugelschreiber zu haben. Ein gutes Werkzeug. Ich brauche meine Hand dazu, um die Bewegungen zu machen. Ist meine Hand vielleicht die Quelle der Information? Auch nicht. Die Hand ist ein gutes Werkzeug. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wie ist das mit unserem Gehirn? Ist das Gehirn vielleicht die Quelle der Information? Was meinen wir jetzt? Er ist sich hier ganz sicher. Nein. Kann es nicht sein. Warum? Das Gehirn ist Materie. Und wir haben gesagt, mit Hilfe eines Naturgesetzes, Materie kann keine Information erzeugen. Also ist das Gehirn, das brauchen wir sehr wohl, das Gehirn ist ein gutes Werkzeug, aber nicht die Quelle der Information. Die Quelle der Information ist unsere nicht materielle Komponente, die Seele. Dort wird Information hergestellt, gedacht. Dann geht das zum Gehirn und dort wird es verarbeitet, aber das ist ein Werkzeug, aber nicht die Quelle der Information. Wir sehen also, auf diese Weise haben wir die Idee des Materialismus widerlegt. Der Materialismus, wo man sagt, alles besteht aus Materie, ist damit eindeutig widerlegt. Das ist eine philosophische Idee, war die Basis des Kommunismus, ist sogar die Basis aller heutigen Naturwissenschaften, muss man oft mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber diese Grundvoraussetzung, diese Annahme, die man da trifft, ist zutiefst falsch. Mit Hilfe von Naturgesetzen haben wir das widerlegt. Der Mensch besteht also nicht nur aus Materie, sondern hat also eine nicht materielle Komponente, die Seele. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Schlussfolgerung, die sehr wichtig ist, wo die ganze Welt mit verführt worden ist. Das ist die Evolution. Weil auch die biologische Information nur von einem intelligenten Sender kommen kann und weil alle Theorien der chemischen und biologischen Evolution verlangen, dass Information von alleine aus Masse und Energie entstanden sein muss, können wir schließen, dass alle Theorien oder Konzepte der chemischen und biologischen Evolution falsch sein müssen. Radikal falsch. Was in den Schulen gelehrt wird, diese Evolution, dass von der Zelle, dass von einer Urzelle ausgehend über das Tierreich hinweg dann der Mensch gekommen ist, ist zutiefst falsch, weil gar keine Information da ist für einen solchen Prozess. Und es wird nur das entstehen können, wofür Information da ist. Eine Giraffe und ein Giraffenhals kann nur sich dann bilden, wenn ein Programm da ist für einen Giraffenhals. Und aus einem Programm, das ein Kaninchen erzeugt, kann man nicht ein Programm haben, das einen Giraffenhals erzeugt. Das geht nicht. Das wäre völlig andere Information. Wie soll die entstanden sein? Es braucht für jeden Vorgang, den wir in dieser Welt finden, brauchen wir ein eigenes Programm, das ein Schöpfer, das Gott geschrieben hat. Anders geht es nicht. Das wissen wir, das ist modernster Stand der Technik, der Ingenieurwissenschaften und der Informatik, dass wir wissen, dass Information immer eine Quelle, einen Sender braucht. Damit ist dieses gesamte Ideengebäude der Evolution, 150 Jahre alt seit Darwin, passé, veraltet, weg damit. Radikal, es hilft nichts, laufen wir nicht falschen Gedanken nach, es ist absolut falsch. Jetzt muss ich etwas ergänzen dazu, damit wir das noch besser verstehen. In der Wissenschaft unterscheidet man zwei Begriffe. Das ist die Mikroevolution und die Makroevolution. Das Wort Makroevolution verwenden wir eigentlich nicht, weil wir einfach ganz allgemein Evolution sagen. Mit Evolution ist das gemeint, was die Evolutionstheoretiker damit nennen, dass von einer Urzelle oder wie auch immer ausgehend über das Tierreich hinweg, über Tausende von Tierarten, das irgendwie zu Menschen gekommen ist. Diese Makroevolution hat es nie gegeben. Die hat nie stattgefunden. Es gibt nicht eine einzige Beobachtung in dieser Welt für Makroevolution. Keine. Null. Und alle Welt glaubt das. Ist das nicht furchtbar? Wir sind alle betrogen. Anders kann man es nicht sagen. Jetzt kommt das Wort Mikroevolution. Was ist das? Mikroevolution sind Veränderungen innerhalb einer Art. Zum Beispiel, wie wir ein Beispiel nennen, ein Fuchs, normalerweise ist er braun, aber in Polarregionen ist der Fuchs weiß. Der weiße Fuchs in der Polarregion ist wohl entstanden aus einem braunen Fuchs, weil es dort nötig war, ein weißes Fell zu haben. Warum konnte er ein weißes Fell haben? Weil ein unendlich weiser, allwissender Schöpfer am Anfang gewusst hat, dass irgendwann im Laufe der Zeitgeschichte ein weißer Fuchs gebraucht wird, hat der Schöpfer gleich das programmiert, die Information ist mitgegeben und die Möglichkeit dieser Veränderung innerhalb der Art ist möglich. Das nennen wir Mikroevolution. Aber wir sehen, der Fuchs ist immer noch ein Fuchs geblieben. Es ist keine Ente daraus geworden, noch keine Giraffe. Denn das wäre Makroevolution. Also die Mikroevolution innerhalb der Art, die gibt es. Und wenn Sie mal die Schulbücher ansehen, die Beispiele, die dort genannt werden, das sind alles Beispiele für Mikroevolution, also Änderungen innerhalb der Art. Aber Makroevolution ist nie beobachtet worden, gibt es nicht. Diesen Prozess hat es nie gegeben. Wenn wir schon als Programmierer Programme schreiben können, bei denen wir verschiedene Datensätze verarbeiten können und im Voraus schon wissen, wenn die und die Daten vorkommen, dass wir dann entsprechend Verzweigungen im Programm vorsehen, wo wir endliche Menschen sind, wie viel mehr der Schöpfer, der das schon im Voraus weiß, was gebraucht wird und darum das alles komplett programmiert hat. Also diese Makroevolution oder das, was wir als Evolution bezeichnen, hat es nie gegeben. Jetzt kommt noch die Frage des Todes. Denn der Tod spielt in der Evolution eine sehr wichtige Rolle und es gibt vier Lehrsätze über den Tod. Der Tod ist eine notwendige Voraussetzung für die Evolution. Hans Mohr, ein Biologe, sagt, gäbe es keinen Tod, so gäbe es kein Leben. Der Tod des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Entwicklung des Stammes. Zweiter Satz, der Tod ist eine Erfindung der Evolution. Also hier bekommt praktisch der Tod menschliche Züge oder irgendwie denkerische Züge, dass die Evolution etwas erfinden kann. Es ist ja alles nur Materie, wie kann das angehen? Die Erfindung des Todes hat den Gang der Evolution wesentlich beschleunigt, sagt Wigmar Tanner. Drittens, der Tod ist der Schöpfer des Lebens. Haben Sie das schon mal gehört? Tod ist der Schöpfer des Lebens. So sagt es Kaplan. Er sagt, das eingebaute Altern und Sterben ist zwar leidvoll für das Individuum, besonders für das Menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere Art überhaupt erschaffen konnte. Er meint mit diesem Satz Folgendes, wenn irgendwie im Laufe der Evolution irgendetwas sich schon besser angepasst hat, dann bekommen diese Lebewesen die Chance zur Vermehrung, während die anderen, die noch nicht so gut angepasst werden, die werden von dem Tod ausgemerzt. Und die bekommen nicht die Chance der Vermehrung. Und so stellt man sich vor, dass eine Aufschaukelung zum Komplexeren möglich ist. Aber dadurch entsteht keine Information, keine neue Information. Das funktioniert also überhaupt nicht. Und der Tod ist das absolute Ende des Lebens, so sagt es Manfred Eigen zum Beispiel. Das Leben ist ein allein in den Gesetzen der Physik und Chemie begründeter Materiezustand. Wir sehen, er ist ein vollkommener Materialist, der daran glaubt, dass alles in der Materie stattfindet. Und das ist, wie wir eben gesehen haben, zutiefst falsch. Stimmt nicht. Und die Folgerung, wer so vom Materialismus herkommt, der wird natürlich sagen, mit dem Tod ist alles vorbei. Und so sagen ja die Vertreter der Evolution auch, mit dem Tod ist alles aus. Welch eine furchtbare Überraschung, wenn man dann erlebt, mit dem Tod ist es doch nicht aus und ich habe falsch programmiert. Das ist sehr schlimm. Jetzt kommen wir im Teil 7 und 8 zu der Lösung, die für uns noch äußerst wichtig ist. Nämlich, wer ist der Sender? Wir haben gesagt, diesen Sender muss es geben, diesen Gott. Aber wer ist das? Wir haben gesagt, Atheismus funktioniert nicht. Und jetzt merken wir bei all unserem Denken und Einsetzen von Naturgesetzen, dass wir jetzt an eine naturwissenschaftliche Grenze stoßen, nämlich diese rote Linie, die wir nicht überschreiten können. Der Schöpfer hat uns nicht mehr Informationen erlaubt zu finden, als das, was wir gefunden haben, zum Beispiel mit Hilfe der Naturgesetze der Information. Wir brauchen also anderweitig Informationen, um Fragen, die jenseits der roten Linie sind, beantwortet zu bekommen. Aber wo finden wir die Antwort? Das ist eine wichtige Frage. Nun, die Bibel ist das einzige Buch, das über 3000 erfüllte prophetische Aussagen hat. Kein anderes Buch der Weltgeschichte kann das aufweisen. Kein anderes. Damit ist die Bibel ausgewiesen als das einzige Buch der Wahrheit. Ich habe öfter Vorträge in Kasachstan gehalten, also einem weitgehend muslimischen Land. Und an den Universitäten habe ich nach jedem Vortrag von irgendeinem Studenten oder Studentin die Frage bekommen, Sie haben ja nur über die Bibel geredet, warum nicht über den Koran? Meine Antwort war immer dieselbe. Muss ich nicht. Gegenüber der Bibel sind alle Bücher der Weltgeschichte, egal was da geschrieben worden ist, auch alle religiösen Bücher, alle Makulatur. Denn kein Buch kann das aufweisen, was die Bibel aufweist. In keinem der Bücher gibt es prophetische Aussagen, die sich so erfüllt haben, wie es dort steht, wo man nachweislich zeigen kann, es hat sich wirklich so erfüllt. Und darum können wir das alles weglassen und beschäftigen uns nur noch mit der Bibel. Auf diese Weise sehen wir, dass wir bei der Bibel gut beraten sind, dass wir dort die Antwort suchen. Und die Bibel sagt uns in 1. Mose 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da wird zunächst ganz allgemein gesagt, dass Gott der Schöpfer des Lebens ist und aller Dinge. Aber dann steht ein merkwürdiger Satz in Sprüche 8, Vers 30, da war ich der Werkmeister bei Gott. Also da war einer, der das ausgeführt hat, die Schöpfung, der das gemacht hat. Aber das ganze Alte Testament benennt uns nicht die Person, die das gemacht hat. Das wird erst im Neuen Testament offenbart, wo da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und wenn man weiterliest, dann sieht man dieses Wort, wenn man es dekodiert, wie es auch steht im Johannesevangelium, dieser Urheber aller Dinge ist Jesus Christus. Jesus Christus also ist der Schöpfer und wie es auch hier steht, Jesus ist Gott gleich. Jesus ist Gott. Das gefällt vielen Leuten überhaupt nicht. Schon zu damaliger Zeit, zur Zeit Jesu, haben das die Pharisäer und Schriftgelehrten abgelehnt. Heute lehnen es die Moslems ab. Heute lehnen es die Zeugen Jehovas ab. Und viele, viele Leute lehnen ab, dass Jesus Gott ist. Aber die Bibel sagt es uns. Jesus ist Gott. Und durch den Herrn Jesus hat Gott, der Vater, alles bewirkt und geschaffen. Es ist uns vielleicht neu, der Gedanke, aber so berichtet uns das die Bibel, dieses Buch der Wahrheit. An anderer Stelle, Kolosser 1, Vers 16 und 17, da heißt es, denn in ihm, also in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und es besteht alles in ihm. Alle Naturgesetze, die wir heute messen und die wir anwenden in den Ingenieurwissenschaften, jede Brücke, die hält, hält deswegen, weil Jesus der Erhalter ist der Naturgesetze. Also wir können von Jesus gar nicht groß genug denken, weil er alle Dinge geschaffen hat. Das ist der entscheidende Punkt, dass wir jetzt wissen, wer der Urheber aller Dinge ist. Er ist also der Sender. Und jetzt kommt im letzten Teil, kommt jetzt die Frage, was ist der Tod aus der Sicht der Bibel? Und da gibt es drei Sätze. Die Bibel sagt, der Tod ist durch die Trennung des Menschen von Gott verursacht, durch unsere Sünde. Also durch unsere Lügen, durch unseren Stehlen, durch Ehebruch, durch Hass und alle diese Dinge, die wir in der Welt haben, ist der Tod in diese Welt gekommen. Im Garten Eden, die ersten Menschen haben eine einzige Sünde getan und die eine einzige Sünde hat bewirkt, dass diese Welt kaputt ist. Dass wir im vergangenen Jahrhundert zwei Weltkriege gehabt haben und dass in den Großstädten wir eine Ehescheidungsrate haben, die auf 50% zuschnellt. Dass wir Mobbing an den Arbeitsplätzen haben und Not massenhaft. Entstanden aus einer Sünde. Und der Tod ist also durch die Sünde in diese Welt gekommen. Das ist die biblische Botschaft. Weiterhin sagt die Bibel uns, der Tod ist ein Feind. Nicht, wie es von der Evolution gesagt wird, der Tod ist ein Freund, der noch sogar was geschaffen hat. Der hat gar nichts geschaffen, sondern der Tod beseitigt. Und dritter Lehrsatz, es gibt ein Leben nach dem Tod. Von diesem Schöpfer sind wir als Ewigkeitsgeschöpfe gemacht. Die Bibel sagt uns gleich im ersten Kapitel, dass der Odem Gottes den Menschen eingehaucht wurde, der Odem Gottes ist eine ewige Komponente. Aus diesem Grunde werden wir ewig existieren. Unsere Existenz wird niemals ausgelöscht. Ob wir es wollen oder nicht, wir werden gar nicht gefragt. Das ist das Wesen des Menschen, weil wir so geschaffen worden sind. Wir wurden ja auch gar nicht gefragt, ob wir leben wollen. Ist jemand von uns gefragt worden, ob er hier über diese Erde gehen will, ob er hier leben will? Niemand. Wir wurden gar nicht gefragt. Plötzlich waren wir da und jetzt leben wir. So ist das. Und wir werden auch nicht gefragt, ob wir ewig existieren wollen oder nicht. Wir werden es. Aber da ist jetzt wichtig, wo werden wir existieren? Und das schauen wir uns jetzt in der letzten Grafik an. Die ist für uns unvorstellbar wichtig für die Bestimmung des Menschen. Ich sagte schon, im Sündenfall kam der Tod in die Welt. Es ist ein dreifacher Tod. Der geistliche Tod zunächst einmal. Der geistliche Tod heißt, wir sind von Gott getrennt. Gott ist überhaupt nicht mehr wichtig für uns. Wir leben unser Leben ohne Gott. Das ist der geistliche Tod. Das haben Adam und Eva auch so erlebt. Sie wurden getrennt von Gott. Jetzt sehen wir da dieses Rechteck da, was da schraffiert ist. Das ist die Spanne unseres Lebens. Wir kommen in diese Welt hinein durch natürliche Geburt, durchleben diese Welt einige Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre, 80, manche werden vielleicht sogar 90 Jahre. Aber irgendwann kommt der Punkt, dass das zu Ende kommt, der leibliche Tod, wir sterben und wir werden in einen Sarg gepackt und in die Erde versenkt. Das ist der leibliche Tod. Aber wir sind Ewigkeitsgeschöpfe. Das ist nur die Materie, die in ein Grab gelegt wird. Nicht unsere Seele, die stirbt nicht, die bleibt. Und die Bibel sagt, dann kommen wir automatisch in den ewigen Tod hinein. Das heißt, wir werden, die Bibel hat ein anderes Wort dafür, der ewige Tod das ist der Ort der Hölle. Ein Zustand, wo die Bibel sagt, da ist Heulen und Zähneknirschen, da ist Finsternis, da ist Elend ohne Ende. Wenn wir hier schon eine Welt im Elend haben, dann wird das dort noch gesteigert sein, eine ewig elende Welt voller Leid. Ganz schrecklich. Und ich habe darum, um das zu veranschaulichen, diese dicke schwarze Linie gezeichnet. Das ist der dreifache Tod, der über den geistlichen Tod geht, den leiblichen Tod und dann in den ewigen Tod hineingeht. Und das ist, nenne ich einmal, den Zug des Todes. Und jetzt muss man sagen, alle Menschen, egal wo sie leben, in welchem Land, wo immer auch, wir befinden uns von Natur aus in diesem Zug des Todes. Dieser Zug des Todes marschiert geradlinig direkt in die Hölle. Oh, das ist eine harte Botschaft, oder? Mein lieber Freund, alle Menschen sind unterwegs auf dem Weg zur Hölle wegen der Sünde, weil Gott nicht eine einzige Sünde in seinen Himmel hineinlässt. Denn wenn Gott eine Sünde in seinen Himmel hineinlassen würde, würde der Himmel auch kaputt gehen, genau wie die Erde. Das will Gott nicht. Der Himmel soll ewig ein schöner Ort sein, in alle Ewigkeit. Wo die Bibel sagt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und nie in das Herz eines Menschen gedrungen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Es soll immer schön sein. Und das wird auch so sein, weil Gott das so verordnet hat. Er lässt darum keine einzige Sünde in den Himmel hinein. Weil wir aber alle gesündigt haben, ohne Ausnahme, könnten wir theoretisch überhaupt nicht das Himmelreich erreichen. Und jetzt kommt die Botschaft, die wir Evangelium nennen. Der Schöpfer selbst, das war der Jesus, kam in diese Welt und starb an einem Kreuz, in dem er die Sünde der Menschheit trug. Er hat alles getragen, ohne Ausnahme, alle. Jede Sünde, jede Lüge, jeden Hass, alles, was in dieser Welt gibt, hat er dort getragen am Kreuz. Und bedenken wir, der dort am Kreuz war, das war der Schöpfer, das war Gott. Gott starb an einem Kreuz. Das ist für uns völlig unvorstellbar. Ich kann das immer noch nicht begreifen. Wenn die Bibel mir das nicht so deutlich sagen würde, ich könnte das nie begreifen. Das ist eine so radikale Botschaft, etwas so Außergewöhnliches, sowas kann sich kein Mensch ausdenken, hat sich kein Philosoph ausgedacht und kein Schreiber dieser Welt. Das ist göttlich. Hier hat uns Gott informiert, dass er aus Liebe zu uns am Kreuz ging und dort am Kreuz für uns starb, damit wir in den Himmel kommen können. Das ist der Grund dafür gewesen, warum Jesus am Kreuz starb. Es starb also der Schöpfer. Und dieser Schöpfer Jesus hat einen zweiten Zug gebaut. Der zweite Zug, das ist der, den ich hell gezeichnet habe, das ist der Zug des Lebens. Und da gehören wir hin, in den Zug des Lebens. Dieser Zug fährt auch hinweg über den leiblichen Tod, ist aber kein Problem, denn wir lesen in 1. Korinther 15, denn gleich wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Dieser Zug des Lebens fährt in das ewige Leben. Und das nennt die Bibel Himmel, zum Himmel. Das ist unsere Berufung. Gott ruft uns und sagt, komm doch, ich möchte, dass du in den Himmel kommst. Gerade dich möchte ich im Himmel haben, gerade dich, der du hier sitzt. Du bist gerufen. Jetzt hängt es nur noch davon ab, ob ich sage, ich komme oder ich komme nicht. Wenn ich nicht komme, habe ich keinen Himmel. Wenn ich komme, bekomme ich ihn geschenkt. Von diesem Jesus, weil er mich liebt. Er will keine Gegenleistung. Du musst nicht dies und jenes tun, irgendwelche Bußübungen oder Ablasse oder was weiß ich, was wir Menschen alles da erfunden haben. Wir brauchen auch nicht irgendjemand, der uns da irgendwie einen Zugang verschafft, irgendwelche Heiligen oder Seligen oder Maria oder irgendwen. Wir brauchen ganz allein den Herrn Jesus, der uns dorthin führt. Er ist der Erbauer dieses Zuges und dieser Zug fährt in Richtung Himmel. Wer ist der Zugführer dieses Zuges? Jesus. Dann stimmt's. Er ist der Schöpfer selbst. Er bringt uns zum Ziel. Und wer ist der Zugführer dieses Todeszuges? Das ist der Teufel. Das wollen wir gar nicht wahrhaben. Das denken wir, ist gar nicht der Fall. Und doch ist er der Führer dieses Zuges. Er führt uns direkt, wenn wir in diesem Zug sitzen, direkt zur Hölle. Das ist eine ganz schöne Situation, ganz schön böse. Was ist die Konsequenz, wenn wir das jetzt erfahren? Dass wir aussteigen aus dem Zug des Todes und einsteigen in den Zug des Lebens. Und dann die Gewissheit bekommen, dass wir in das ewige Leben fahren, dass wir dann in den Himmel kommen. Das ist der Wille Gottes. Gott will nicht, dass irgendeiner verloren gehe. Da hat sich Gott festgelegt. Das will er nicht. Aber wenn wir nicht wollen, dann ist das die einzige Situation, die es gibt. Der Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, dass die meisten Menschen, obwohl ihnen das Heil angeboten wird, dass die meisten Menschen auf der breiten Straße unterwegs sind oder im Zug des Todes sitzen und dadurch direkt in die Verdammnis gehen. Und nur wenige sind es, die abzweigen, die aussteigen und in den Zug des Lebens weiterfahren. Das ist die Realität, das ist die Wirklichkeitsbeschreibung. So ist das. Aber wir, die wir heute hier sind, wir sind in der großen Chance, dass wir das heute gehört haben, was die Situation ist. Und wir können uns rufen lassen und sagen, Herr Jesus, das habe ich verstanden. Jetzt komme ich. Ich muss nichts mitbringen. Ich muss mein Leben erstmal gar nicht ändern, sondern ich komme so, wie ich bin. Und die Bibel zeigt uns tausende von Beispielen, wie Menschen das gemacht haben. Der Zachäus, das war ein Gauner, ein Betrüger, der saß oben auf dem Maulbeerbaum und weil er so ein kurzer Knabe war, wollte Jesus sehen und Jesus geht zu ihm hin und sagt, Bursche, komm mal runter, ich muss in dein Haus kommen. Der hat so viel betrogen in seinem Leben, ich kann mir vorstellen, der hat gesagt, welche nehmen wir, Villa grün, Villa blau, wohin wollen wir gehen? Hat Jesus gesagt, die nächste Villa gleich, gar nicht lange fackeln, da komme ich zu dir hin. Dann hat Jesus ihm das Evangelium gesagt, mein lieber Freund, steige aus dem Zug, um jetzt in dem Bild zu bleiben, steige in den Zug des Lebens ein. Dann sagt er, das mache ich. Und dann sagt er Jesus am Ende des Gespräches, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Heute. Der kam vielleicht gerade vom Zoll, hatte gerade betrogen, hatte die Taschen voller Geld, was er noch betrogen hatte. So kam der. Aus einer solchen Situation heraus. Jesus ruft uns immer aus der Situation des Lebens, wo wir gerade drin stecken. Vielleicht stecken wir mitten im Ehebruch drin. Oder irgendwo haben wir eine faule Sache gedreht. Betrug gemacht. Laufen wir mit weißer Weste herum. Kann alles sein. Aber doch ruft Jesus dich und sagt, komm, so wie du bist. Du kannst kommen, wie du bist. Du brauchst keine Vorleistung zu bringen, gar nichts. Ich bin in die Welt gekommen, um dir das ewige Leben zu bringen, sagt Jesus. Ich bin gekommen, um gerade dir das ewige Leben zu bringen. Greife zu, dann hast du es. Tu es, dann bist du dabei. Tust du nicht, hast du nichts. Dann sitzt du weiter, fährst du weiter im Zug des Todes. So einfach ist es. Der Jesus hat gesagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Fällt uns daran auf, an diesen zentralen Aussagen der Bibel, da steht überhaupt nicht drin, dass man zu Kirche A oder B gehören muss. Kommt überhaupt nicht vor. Gibt's gar nicht. Es hängt ab von der Person des Herrn Jesus, dass du zu ihm kommst und dein Leben mit ihm festmachst, dass du bei ihm die Sünde los wirst und frei wirst und damit umsteigst in den Zug des Lebens. Das kann man 5 Minuten machen, dann bist du umgestiegen. Das ist gewaltig, das ist Botschaft, das ist radikale Botschaft. Dass wir den alten Müll über Bord werfen, auch den Gedankenmüll, den Materialismus, den Evolutionismus, all diesen Quatsch, was die Menschen erfunden haben, weg damit, radikal weg, beseitige das, komme zu Jesus, lies die Bibel und du wirst eine Ausrichtung bekommen, dass du weißt, wohin du gehst und dass wir diese Welt verstehen, wie sie wirklich ist, dass wir wissen, woher der Tod kommt und dass wir wissen, was das Problem der Sünde ist, damit wir die Welt verstehen. Und darum müssen wir auch die Bibel lesen. Das brauchen wir. Vielleicht ist manch einer hier, der ist zum ersten Mal heute hier und hört eine solche Veranstaltung. Da musst du nicht sagen, ich muss noch 27 weitere Vorträge hören. Eine einzige Botschaft reicht und du findest das ewige Leben. Ist das nicht gewaltig? Das ist Evangelium. Das ist es. Wir dürfen kommen. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, kommt hinterher ein junger Mann zu mir. Ich frage ihn, ich sage, wo bist du? Da sagt er mir, ich stehe auf dem Bahnhof. War die beste Antwort. Er hatte erkannt, in diesem schrecklichen Zug, nicht wahr, da fahre ich nicht einen Meter weiter, raus aus diesem Zug des Todes. Und er stand auf dem Bahnhof, bildlich gesprochen. Und dann sagt er, jetzt zeigen Sie mir, wie ich in den Lebenszug einsteige. Das habe ich ihm erklärt, anhand einiger zentraler Aussagen der Schrift. Und jetzt fährt er fröhlich weiter im Zug des Lebens. Ist das nicht wunderbar? So geht das. Unkompliziert. Alles, was kompliziert ist, haben Menschen erfunden. Was leicht ist, was jeder tun kann, ein Kind tun kann bis zum Greis, jeder, vom Analphabeten bis zum Nobelpreisträger, das ist göttlich. Und darum rufe ich jetzt auf, dass wir uns entscheiden für diesen Jesus Christus und das festmachen. Und die Bibel nennt das eine Bekehrung zu Jesus Christus. Das wird dich retten. Das bringt dich in den Himmel mit Gewissheit, denn das hat der Jesus versprochen. So läuft das. So lade ich es ein, ich gehe jetzt gleich rüber. Wenn wir hier aus der Haupttür rausgehen, da sehen wir, da gibt es so einen Aufgang, so eine kleine Treppe, so 5-6 Stufen. Das schaffen wir heute Abend noch, da gehen wir hoch und gleich der erste Raum, da versammeln wir uns gleich. Und da werde ich sagen, wie man aussteigt aus dem Zug des Todes und einsteigt in den Zug des Lebens. Wer das wissen will, wie das geht, der komme dorthin. Wer sagt, das ist genau für mich richtig, das will ich auch tun. Ich will umsteigen, mir ist das klar, ich sitze im falschen Zug. Der darf kommen, ob jung, ob alt, wer auch immer. Wir sind geladen. Heute ist Umsteigetag. Heute ist der Tag des Zugwechsels. Machen wir Gebrauch davon. Es kann jeder kommen. Es gibt keine Einschränkung. Hier steht nicht in der Bibel, das kann man erst tun mit 28 Jahren oder irgend sowas. Oder es gilt nur für die Armen, nur für die Reichen, nur für die Intellektuellen. Gar nicht. Ohne Ausnahme, egal aus welchem Land, aus welcher Nation, aus welcher Sprache, jeder ist geladen, wer es hat, der hat, wer nicht kommt, hat nicht. Das ist Evangelium. Das ist Evangelium von Jesus Christus. Das ist nicht Religion. Was wir meistens produzieren, ist Religion. Das hilft uns aber nicht. So lade ich jetzt ein und rufe uns, weil Jesus uns meint und liebt und uns haben möchte.